Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Denkraum heute aus Musberg. Hier hat vor inzwischen 30 Jahren die Karriere meines heutigen Gastes begonnen, und zwar im Ringer Kindergarten. Und wofür seine Mama damals den Grundstein gelegt hat, das behaupte ich jetzt einfach mal, das war damals noch nicht abzusehen. Er wird nämlich später als erster und bis jetzt einziger Mensch weltweit in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen Weltmeister im Ringen. Boah. Und inzwischen ist er siebenmaliger Ringer des Jahres, hat bei wirklich allen bedeutenden Wettbewerben, die es gibt, Medaillen geholt. Zuletzt Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und heute ist er Speaker, er ist Motivationstrainer und er ist Autor. Sein neues Buch Unaufhaltsam ist, finde ich, eine sehr treffende Beschreibung, die man für ihn finden kann. Herzlich willkommen, Frank Stäbler.
Schön dabei zu sein. Guten Morgen.
Hi. Frank, ich war geneigt, dich als Talent zu bezeichnen, sogar als Ringertalent. Und nachdem ich dann intensive Recherche über dich betrieben habe, habe ich festgestellt, weder das eine noch das andere würde dir gefallen. Also weder der Begriff Talent noch der Begriff des Ringers. Das musst du uns erklären. Wir starten mit dem Talent.
Korrekt. Die Beschreibung Talent gefällt mir gar nicht, weil es auch einfach nicht zutreffend ist. Ich war und bin kein Talent. Mhm. Für mich sind Talente, die eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe haben, die schnelle Umsetzung haben, die leicht lernen können. Gerade im Jugendbereich und im jungen Alter sieht man das extrem oft, wo man spricht, Talentscouts hier, Kinder, die ganz schnell umsetzen. Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass Talent komplett überbewertet wird, in unserer heutigen Gesellschaft sowieso. Und ich erinnere mich noch gut drauf, es war eine Pressekonferenz, war ich gerade 20 für die Olympischen Spiele in London damals, war ich zusammen mit meinem Coach und da wurde gefragt, was sind denn von Ihrem Schützling die größten Talente? Und er guckt mich so an und sagt so, der hat keine Talente. So eiskalt, so, das ist motivierend. Ja. Und haben alle gelacht und so und dann war das Thema auch rum und ein paar Minuten später sagt er, er würde gerne nochmal auf die Frage kurz eingehen. Das stimmt nicht ganz. Ich habe ein Talent und das hat er mehr beobachtet wie bei allen anderen Athleten, mit denen er in seiner Karriere zusammengearbeitet hat. Und das ist das Talent zur Leidensbereitschaft. Und das ist wieder was eine ganz andere Sichtweise. Und er sagt, also in meiner Karriere, ich bin als Erster gekommen, als Letzter gegangen und habe dann, wenn alle anderen aufgehört haben, weitergemacht. Unaufhaltsam, wenn man so will. Und diese Leidensbereitschaft hat er deklariert als Talent. Und wo ich das so verstanden habe, und beobachte ich das jetzt heute auch aus Sicht als Mentaltrainer, ganz bewusst, ich achte bei jungen Athleten nicht darauf, die wo es einfach haben, wo alles leicht gelingt, sondern ich schaue die an, wo es nicht funktioniert, die es nicht schaffen und gucke, wie sie damit umgehen. Geben sie auf, stecken sie auf oder sagen, nee, ich mache weiter und weiter. Und dann nach ein paar Wochen, nach Monaten kommen sie. Und immer die, wo ich das beobachte, die setzen sich immer durch. Immer. Wenn es hart auf hart kommt, im Lauf der Karriere gewinnen immer die, wo dieses Talent fürs Durchhalten haben.
Gibt es da einen Punkt, könntest du das ausmachen in deinem Sport, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt? Also wo du sagst, okay, bis zu diesem Punkt komme ich mit Talent und es macht vielleicht auch den Anschein, dass ich irgendwie jemand Großes werde und dann aber fehlt eben genau vielleicht diese Durchsetzung.
Das ist im Sport schön zu messen und ich sage gerade im Teenage-Alter, zwischen 14 und 17. Weil da kommen dann so Faktoren im Leben, wo man sich ein bisschen abkapselt, auch von den Führungen der Eltern. Es kommen die ersten Partys, gewisse Freundestreffen, die erste Freundin oder der erste Freund kommt. Und da kommen solche Faktoren rein. Und wenn man dann, wenn es einem immer einfach gefallen ist und plötzlich hat es aber keine Priorität mehr. Und plötzlich fängt man an, sich schwer zu tun, fängt an zu verlieren und es nicht mehr so läuft, dann stecken so viele auf und geben auf und hören auch mit dem Sport auf. Ich habe das wirklich echt oft erlebt, wo es zwischen mit 17, 18 plötzlich andere Dinge wichtig waren, dadurch der Fokus verloren gegangen ist und dann haben sie nicht gelernt, sich durchzukämpfen, wenn es schwierig geworden ist. Und dann haben sie aufgehört. Und die, wo am Anfang keine Talente waren, aber immer gelernt haben, mit Widerstand umzugehen, die haben auch diese Phase immer mit Bravour dann gemeistert. Und das ist die erste Hürde, Teenage-Alter.
Ja. Auf diese Leidensbereitschaft, auf diese Leidensfähigkeit möchte ich gleich nochmal eingehen. Ich habe zu Beginn noch das Zweite, gell? Der Ringer als Rolle vielleicht auch, als Begriff, woran stört?
Also ich hatte dann ein tolles Erlebnis vor 3 bis 4 Jahren, war das jetzt schon her. Es gab ein Buch, das hat mich sehr geprägt, Der Pfad des friedvollen Krieges von Dan Millman. Und mit dem habe ich mich auch damals schon viel befasst damit. Und ich habe dann über ein paar Ecken die Chance gehabt, den Dan persönlich kennenzulernen. Habe ihn damals in Basel getroffen, haben mehrere Tage miteinander verbringen dürfen. Und ich weiß noch, ich habe ihn dann getroffen und er hat mich mit einem Satz voll aus dem Gleichgewicht gebracht. Weil ich habe ihn dann abgeholt und habe ihn erkannt und sage, hier bin ich. Und bin zu ihm hingegangen und sage, hey Dan, ich bin's, Frank, ich bin der Ringer, weißt du noch, wir sind verabredet, weil ich mich halt damit identifiziert habe. Und er hebt so meine Hand fest und guckt mich an und sagt einfach nur, du bist der Ringer. Wer bist du denn noch, wenn ich dir das Ring wegnehme? Und ich so, wow, so okay, was war das jetzt? Was soll sein erster Satz zu mir war extrem in die Tiefe. Und habe mich dann nachdenklich werden lassen, wo ich gesagt habe, okay, wer bin ich noch, wenn das Ringen mir weggenommen wird? Weil du wirst automatisch auch überall, wo ich bin, da kommt der Ringerstar, der Ringer, der bam, bam, bam. Und irgendwann glaubst du es auch selbst. Und wo ich dann tief dahinter geschaut habe, habe ich gemerkt, okay, man identifiziert sich damit.
Ja.
Und das kannst du auf alle Lebensbereiche umlegen, egal in welchem Bereich. Ob es der Top-Manager ist, ob es nur die Mutter ist, ob es nur der Vater ist, ob es der Angestellte ist, ob es der Sportler ist. Wenn du dich mit dieser einen Sache, nur mit dieser einen Sache identifizierst, dann verlierst du extrem viel, wenn dir das genommen wird. Und er hat bei mir das ausgelöst, zu sehen, hey, du bist noch so viel mehr. Du bist noch Mensch, du kannst auf andere Menschen wirken, du bist Inspirationsquelle, du bist ein wahnsinniger Vater und du bist Sportler. Und sagt, ab jetzt achte darauf, nicht ich bin Ringer, sondern ich praktiziere das Ringen. Das ist nur ein Teil von mir. Und als ich das verstanden habe, konnte ich das ein bisschen loskapseln. Und das hat mir unfassbar geholfen, gerade auch jetzt nach der Karriere. Ja. Wo ich so einfach den Cut gemacht habe, weil ich wusste, das Beste liegt erst noch vor mir. Und so viele Top-Athleten auf der Welt schaffen diesen Absprung nicht, weil sie sich nur damit identifizieren. Und wenn es dann vorbei ist oder dem Ende zugeht und die Panik kommt und der Applaus weniger wird und die Anerkennung und der Ruhm weniger wird oder wegfällt dann plötzlich, dann fallen ganz viele in ein tiefes Loch. Und dank dem Dan habe ich das sehr, sehr früh erkannt, dass ich sehr viel mehr bin. Und deswegen hatte ich auch nie Angst davor. Bin so mit offenem Blick in die Zukunft gegangen, mit großer Freude. Mhm. Und das hat mir unfassbar geholfen. Jetzt mit 2 Jahre Abstand kann ich sagen, es hat auch hundertprozentig funktioniert. Auch der Schritt ins zweite Leben, sage ich jetzt mal, und ins Business hat wunderbar funktioniert. Und deswegen sage ich immer, auch in meinem Buch, ist ganz, ganz wichtig, die Frage zu stellen, wer ist man wirklich und mit was identifiziert man sich? Weil wenn man sich mit was identifiziert, haftet man auch oft an etwas. Mhm. Und wenn du an was haftest, kannst du auch sehr schnell sehr viel verlieren, wenn die Haftung nicht mehr oder abprallt.
Ja, das hat mich beeindruckt in einigen Gesprächen, die ich von dir gehört habe in letzter Zeit, dass du sagst, ich vermisse dieses Leben gar nicht, vermisse den Sport auch gar nicht und vielleicht auch dieses Berühmtsein und alles, was damit in Verbindung steht. Das fand ich beeindruckend. Wenn dich heute jemand fragen würde, Frank, wer bist du eigentlich? Wie würdest du die Frage beantworten?
Oh, ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Mhm. Ich bin ein privilegierter Mensch und ich weiß für... Das Leben hat mich durch den Sport nur auf das jetzt auch immer vorbereitet. Mhm. Und ich weiß es wirklich zu schätzen für alles, was ich habe. Ich habe gelernt, was Demut und Dankbarkeit bedeutet. Mhm. Und das habe ich nicht durch das Siegen gelernt. Das habe ich durch die Niederlagen gelernt, zu 100%. Kein Sieg hat mir so viel gebracht wie die harten Niederlagen, die wirklich wehgetan haben. Mhm. Weil durch die habe ich gelernt, wie wertvoll es ist, später es auch genießen zu können, wenn du es geschafft hast. Mhm. Kein Sieg ist was wert, wenn du ihn nicht mit deinem Herzen feiern kannst. Mhm. Wenn du es nur getan hast, dass jetzt alle anderen zufrieden sind. Am Anfang meiner Karriere war das so. Mhm. Ich wollte auch unbedingt Weltmeister werden, weil ich es allen beweisen wollte. Ich wollte es allen beweisen. Und wo ich dann war, habe ich gemerkt, okay, die innere Erfüllung, jetzt bist du der Champ, aber wirklich mehr glücklicher bist du nicht. Mhm. Mehr Ruhm und Anerkennung hast du nicht. Mhm. Den Medien hat es Scheiß interessiert. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, für alles, was ich stande, für alles, was für mich Sinn gemacht hat, ist gar nicht eingetroffen in der Realität. Mhm. Und habe dann diese Sinnfrage wirklich neu gestellt, habe dann auch für mich festgestellt, dass ich nur fürs Außen gelebt habe, aber die wahre Erfüllung findest du nur innen. Und habe dann auch gesagt, nie wieder für jemanden zu kämpfen, der es nicht verdient hat, sondern für meine Familie und für die Menschen, die wirklich an mich glauben, die du inspirieren kannst und denen du helfen kannst, weil sie zu dir hochschauen als Vorbild. Für die lohnt es sich zu kämpfen, aber für alle anderen nicht mehr.
Ja.
Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, jetzt auch danach diese Erfüllung zu haben, weil ich das gesehen habe. Und das hat auch was mit dieser Anhaftung zu tun.
Ja.
Wenn du daran anhaftest, dass du nur jemand bist, solange du diese Anerkennung und den Ruhm für eine Sache leistest, dann ist sie automatisch weg, wenn du es nicht mehr tust.
Ja.
Und dann fehlt dir ganz, ganz viel. Und dann kannst du nicht mehr glücklich und erfüllt sein. Das denken die meisten Menschen.
Ja. Du hast eingangs von der Leidensbereitschaft gesprochen. Ich frage mich gerade, sind diese Scheitererfahrungen, also diese Misserfolge, ist das für dich schon eine Form von Leiden? Du hast es jetzt gerade als eher, also rückblickend wahrscheinlich, als etwas Positives beschrieben. Aber worin besteht dann für dich das Leiden im Detail?
Worin besteht das Leiden im Detail? Mit Bewusstsein hat es viel zu tun. Mhm. Bewusst zu machen, wenn man weiß, okay, jetzt ist eine Situation wieder 1:1 übertragbar aufs Leben in allen Bereichen. Jetzt kommt eine Situation im Geschäft, wo man sagt, oh, das habe ich gar keinen Bock. Und schon wieder ich und schon wieder der Chef, das ist von mir. Und dann die Situation anzunehmen. Zu sagen, okay, interessant, alles klar. Jetzt erst recht. Mhm. Na, jetzt gebe ich mein Doppelbestes. Mhm. Nicht die Jammerrolle, sondern eine Bewusstseinsrolle. Das gehört dazu. Ich will strahlen, da muss ich auch davor liefern. Mhm. Das eine geht nicht ohne das andere.
Ja.
Und so bin ich mit Leiden, mit Rückschlägen umgegangen. Mit Verletzungen, mit Krankheiten, mit jeglichen Art von Rückschlägen. Am Ende gesagt zu haben, nicht, oh, schon wieder ich habe einfach kein Glück im Leben. Sondern, okay, alles klar. Das Leben testet mich vielleicht nur, wie sehr will ich es wirklich. Das Leben testet mich nur, wie sehr will ich es wirklich. Wenn ich aufgebe, habe ich es nie wirklich von Herzen gewollt. Menschen, die was von tiefem Herzen aus wollen, finden Lösungen und keine Ausreden. Ja. Die, wo es nur oberflächlich wollen, finden Ausreden und geben auf. Und ich habe immer die Frage gestellt, so wenn ein Problem kam, okay, wieder ein Test. Willst du es wirklich? Dann mach weiter, verdammt nochmal. Und dann wird es sich auch lohnen, wenn es vorbei ist. Und so vielleicht der Umgang mit Rückschlägen, mit Problemen und dadurch die resultierende Leidensbereitschaft.
Du schreibst in deinem Buch, Willenskraft schlägt Talent. Das ist vielleicht ja auch genau das zu sagen. Diese Willenskraft, die ich da immer wieder reinstecken muss, immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder vielleicht auch mal keine Lust zu haben oder lieber was anderes machen zu wollen. Also vielleicht ist das ja auch das Leiden, oder? Zu sagen, sich immer wieder neu für etwas zu committen, immer wieder neu dieses Warum daran festzuhalten, zu visualisieren, was du viel machst. Ist es das?
100%. Wenn du dein Warum kennst, kommt das wie von ganz alleine, sagt man so schön. Deswegen, vorher hast du schon erwähnt, wenn du was für die Gesellschaft oder für jemand Drittes machst, für jemand anderes machst, aber der Antrieb wirklich nicht von dir alleine herauskommt, das muss man einfach fragen. Wenn alles andere still wäre, würde ich es trotzdem tun? Mhm. Oder mache ich es nur aus Anerkennungsgründen, aus finanziellen Gründen? Wenn man mal sagt, okay, ich betrachte die Sache mal objektiv und ich nehme das alles weg. Mhm. Ich habe keinen Druck mehr. Ich habe eine Absicherung fürs Leben, auch finanziell. Würde ich es trotzdem machen? Und ich habe mir die Frage gestellt bei mir, wenn kein Geld mehr der Welt, würde ich es trotzdem machen, so viel leiden?
Ja.
Ich habe gesagt, ja, ich würde es trotzdem tun, weil ich es liebe. Und das ist der Unterschied zwischen gut und richtig gut, glaube ich dann, in dieser Sache. In Verbindung vielleicht noch, ich habe da eine Methode entwickelt, ich nenne sie die Big Point Methode. Das passt zu dem Thema ganz gut. Ich war damals 17 Jahre alt und war in der Berufsschule und hatte so eine Lebensphase, da lief gar nichts. Es war November, es war dunkel, ich war antriebslos, ich hatte Probleme in der Berufsschule, habe nur schlechte Noten geschrieben, war leicht verletzt, leicht erkältet, hatte Stress mit der Freundin, mit den Eltern, mit allem.
Ja.
Eine schwierige Teenagerphase einfach. Ja. Und ich hatte damals schon immer trainiert vor der Schule und mein Coach ist extremer Frühaufsteher. Und ich hatte morgens um 6.30 Uhr einen 10-Kilometer-Lauf auf meinem Trainingsprogramm. Und ich stehe morgens auf, Rollladen hoch, guck raus, war so ein Eis-Schneeregen, 1 Grad gehabt. Ich so, ekelhaft. Ich hatte meinen Coach angerufen. Ich sage, hey Coach, habe ihm die ganzen Dinge geschildert, schau mal, das ist blöd und das und kalt und ich bin auch leicht erkältet. Und lass uns doch heute lieber das Training ausfallen lassen. Und für die Schule muss ich mich auch noch vorbereiten. Ich habe gerne Klassenarbeit, will es nicht wieder verkacken und er sagt am Telefon einfach nur, hey Frankie, das ist ja super. So perfekt. Bist du betrunken am frühen Morgen oder hast du mich nicht verstanden? Was ist daran perfekt? Er sagt so, nein, heute holst du dir einen Big Point, verdammt nochmal. Ich sag, was soll ein Big Point sein? Er sagt, du ziehst dich jetzt an und du gehst raus. Und heute machst du keine Rekorde, sondern du absolvierst es einfach nur. Wenn es läuft, wenn du glücklich bist, wenn du erfüllt bist, wenn du im Flow bist, hey, dann kann es jeder. Dann kann es jeder. Ja. Darauf kommt es nicht an im Leben. Es kommt darauf an, diese Ausgangssituation, wo du jetzt bist, zu liefern. Und deshalb zieh dich an, geh raus und absolvier einfach nur. Und diese Einheit ist 10-mal so viel wert, wie wenn alles perfekt läuft. Das hat mein ganze, das ist ein Game Changer. Ich sag, wie 10-mal so viel wert? Sagt er, ja, das ist einfach. Also, wenn es alles läuft, kann das jeder und dann ist es einfach. Wir freu dich auf diese Momente, wo du Chancen auf Big Points hast. Und an dem Tag habe ich das verstanden. Krass. Und der Rest meines Lebens, gerade im letzten Jahr meiner Karriere, war ich so körperlich am absoluten Limit. Ich konnte morgens mir nicht mal die Socken anziehen, weil mein Kreuz so zu war. Und ich ziehe morgens die Socken an und denke so, Moment, geil. Schon wieder ein Big Point. Schon wieder der Konkurrenz 10 Schritte raus, bevor ich richtig aufgestanden bin. Und deswegen sage ich immer den Menschen, wenn wieder die Momente kommen, wo es nicht läuft, dann sagt, okay, geil. Eine große Chance, einen Big Point heute zu holen. Und dieses Gefühl, wenn man es dann getan hat, ist so, so geil, so erfüllend. Und man muss es nur verstehen.
Das ist ja ein schönes Bild dafür. Du hast jetzt schon am Rande gesprochen von Verletzungen, auch von Rückschlägen, von Misserfolgen auf deinem Weg. Ich frage mich, und du sprichst in deinem Buch auch davon, ob ein Mensch bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, für das Ziel, das er in Angriff nimmt. War dir der Preis zu Beginn deiner Karriere bekannt? Kann man sowas überhaupt absehen? Ist dir das bewusst? Oder, weil man muss sich ja in irgendeiner Form committen, zu sagen, zumindest denke ich, dass es hilft, ne? Dass man sagt, okay, da möchte ich hin, diesen Preis muss ich bezahlen. Und dann trifft man ja, basierend auf dem, was es kostet, in Anführungszeichen, eine Entscheidung. Hast du bewusst dir das ausgemalt und bewusst gesagt, du machst Abstriche, du bist vielleicht dann nicht mehr so gesellschaftlich mit den Kumpels unterwegs. Was war das für dich für ein Weg?
Also von Anfang an auf keinen Fall. Wenn mir einer mit 10 Jahren gesagt hätte, hey, welcher Berg von Schmerzen und Entbehrungen und Leid auf dich wartet, dann wäre das fast nicht zu überwinden gewesen. Mhm. Sondern es hat sich mit der Zeit angepasst und vielleicht sogar jährlich. Jedes Jahr bringt neue Chancen, neue Ziele, neue Wünsche. Und dann macht man sich auch immer bewusst, was der Preis dafür ist. So habe ich das immer gemacht zum Jahresstart.
Sich immer angepasst sozusagen.
Immer angepasst, weil ich glaube, anders ist es auch nicht möglich, weil der Mensch sollte immer wachsen, sich weiterentwickeln. Ja. Und wenn du wächst und dich in der Persönlichkeit weiterentwickelst, ist der Umgang ganz anders. Und plötzlich sind deine Grenzen auch anders verschoben. Meine Grenze heute, Resilienz betreffend, ist ganz anders wie vor 4 Jahren.
Ja.
Und heute war es gar kein Problem mehr, wo vor 4 Jahren noch so ein Berg vor mir war. Mhm. Und deswegen kann man das gar nicht pauschalisieren, sondern muss sich immer wieder anpassen. Einer meiner Mentoren, Christian Bischoff, sagt das schöne Satz, du weißt nie, wo dein Limit liegt. Du weißt nur, wo es nicht liegt. Mhm. Und das meint es, glaube ich, auch mit, dass du immer wieder dir neue Ziele, neues Limit setzen musst, wenn du es erreicht hast. Und ich persönlich gehe zum Beispiel zum Jahresbeginn in verschiedenen Lebensphasen so meine Zielplanungen so durch. Ja? Visualisiere sie, aber schreib sie auch auf. Und dann mache ich eine Sache, die mache ich nur ein einziges Mal, weil ich bin ein stets positiver Mensch. Das Glas ist immer halb voll für mich.
Ja.
Aber einmal mache ich ein Szenario, das nenne ich das Worst-Case-Szenario. Und zwar versuche ich einen Blickwinkel zu wechseln und ich gebe mich in die Gegenübersituation des Lebens und sag, okay, was könnte denn jetzt alles realistisch oder unrealistisch passieren, was mich meinem Traum, meinem Ziel nicht näher bringt, sondern mich davon abhält? Welche Steine werden auf dem Weg mir in den Weg gerollt werden? Mhm. Wie könnte es aussehen? Als Kämpfer habe ich es so in Perfektion sogar betrieben, dass ich mir vorgestellt habe, wie würde ich gegen mich selbst kämpfen? Wenn ich mein Gegner wäre, wie würde ich gegen mich selbst kämpfen? Wie würde ich mich besiegen? Und durch diese Methode habe ich meine Schwachstellen rausgefunden. Besser. Weil ich sage, okay, ich fühle mich in diesen 2-3%, fühle ich mich echt schlecht, wenn ein Gegner das machen würde, fühle ich mich nicht gut und so würde ich mich besiegen. Sag ich, ja, stimmt, aber wenn der Gegenüber das wissen würde oder mich perfekt analysieren würde, dann weiß er das. Und deswegen habe ich dort mehr Zeit investiert, um diese letzten Prozent auszumerzen als Schwachstelle. Und so mache ich das in allen Lebensbereichen. Und im Business ist es noch viel präziser eigentlich zu formulieren. Und dann weiß ich, okay, der Fels wird kommen. Und das hat man auch eingangs erwähnt. Der Umgang, Bewusstsein, die Probleme werden kommen. Aber wenn sie kommen, begrüße ich sie. Ich sage, alles klar, das seid ihr ja. Ich weiß, du gehörst genauso dazu zum Erfolg wie die guten Momente. Und ich gehe jetzt über dich drüber, rechts dabei, links dabei oder mittendurch. Aber ich gebe nicht auf, weil ich habe mit dir kalkuliert.
Und das ist es, glaube ich. Du hast ja kalkuliert im Sinne einer Vorbereitung. Ne? Du hast dir das ausgemalt, nicht im Sinne einer Schwarzmalerei. Oh Gott, was kann da alles passieren? Ich mache mir gleich Sorgen und es kommen Ängste. Sondern eher zu sagen, das sind Szenarien, die eintreffen können. Das sind Hindernisse auf meinem Weg, die entstehen können. Und wenn sie kommen, dann weiß ich aber, wie ich ihnen begegne.
Absolut. Und dann bin ich nicht so schockiert, dass ich sofort aufgebe und sage, okay, ich habe es ja versucht, aber guck mal, das Problem ist jetzt, das geht ja gar nicht, jetzt gebe ich auf. Hat nicht sollen sein, wie viele Menschen sagen, so, ja, ich habe es ja versucht, aber hat nicht sollen sein. Ich versuche, das Leben ist natürlich immer, wie sagt man so, da gibt es einen schönen Satz, der Mensch plant und Gott lacht. Passiert natürlich auch und es gibt immer wieder auch solche Momente, wo man am Ende seines Lateins ist. Und auch da habe ich eine Methode entwickelt, um dort besser damit umgehen zu können. Zum Beispiel habe ich, auf unserer schönen Welt gibt es 14 Achttausender Berge. Ja? Und jeder dieser Achttausender war einer meiner großen Ziele. Ein Weltmeistertitel war ein Achttausender. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, einer seiner Ziele, seiner Wünsche, seiner Vision ist auch so ein Achttausender, den er besteigen will. Und du gehst diesen Weg hoch und du hängst über 5.500 Meter in diesem Berg drin. Und du hast keine Kraft mehr. Und du hast keine Motivation mehr. Und du bist am Ende deines Lateins.
Ja.
Und auch in diesem Moment machen die meisten Menschen einen elementaren Fehler. Sie schauen nämlich nach oben. Und sie sehen noch, fuck, so weit. Der Gipfel ist noch so weit entfernt. Da noch ein Felsversprung, da noch was. Und dieser Weg und die Strecke. Und ich bin ja jetzt schon komplett am Ende. Und sie geben auf. Und ich sage immer, in diesen Momenten ist es so wichtig, nicht nach oben zu schauen, sondern sich wieder mal umzudrehen und runterzuschauen, ins Tal zu schauen, bewusst zu machen, wie weit man denn schon gekommen ist, was man alles schon geschafft hat, wer man auf dieser Reise schon geworden ist. Und ganz wichtig, warum habe ich die Reise begonnen? Dieses Warum, was ganz am Anfang stehen muss. Was hat damals für mich Sinn gemacht? Was hat mich damals angetrieben? Weil wir Menschen in unserer schnell lebenden Zeit verlieren, glaube ich, ganz oft auf der Reise auch unsere Werte.
Ja.
Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch mal wieder zu besinnen und sich wieder bewusst zu machen, hey, stimmt, damals. Ich habe ja angefangen, weil ich es geliebt habe.
Ja.
Jetzt ist es nur noch Druck und Muss, wieder zurückzugehen. Und dann nicht mit dem Blick nach oben, sondern Schritt für Schritt mit einem lachenden Gesicht weiterzugehen. Oder, und das ist die Hardcore-Variante, aber so habe ich immer gesagt, ich werde diesen Traum zu dem Gipfel gehen. Und es gibt nur zwei Optionen für mich. Nummer eins, entweder sehen mich meine liebenden Menschen oder alle Menschen eines Tages mit einer Fahne und einem fetten Lachen vom Gipfel runterwinken oder aber tot am Wegrand liegen.
Ja.
Tot, aber auch mit einem fetten Lachen im Gesicht. Weil ich dann wenigstens draufgegangen bin auf der Reise zu meinen Träumen. Und dann kannst du nicht verlieren. Dann kannst du nicht verlieren. Du verlierst, wenn du nicht den Mut hast, es jemals zu versuchen. Und eines Tages, wenn es zu Ende geht und wir alle haben dieses Ende, du sagst, scheiße, hätte ich es doch nur versucht. Und ich sage, wenn du es versuchst und dabei scheiterst, scheißegal, auf Schwäbisch gesagt, wirklich scheißegal, weil du kannst nicht scheitern, wenn du auf dem Weg zu deinen Träumen bist. Und damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren.
Cool. Du hast jetzt schon an der einen oder anderen Stelle und auch in deinem Buch dieses Warum angesprochen. Und gerade hast du es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Zusammenhang mit Werten gebracht. Also dass das so die Basis ist, das Fundament, das wofür du stehst vielleicht und warum du Dinge tust. Wie sieht dieses Warum bei dir aus? Ist das ein Bild? Ist das eine Vision? Ist das eine Verankerung? Also wie muss man sich so ein Warum vorstellen?
Ha, gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bekomme so oft, gerade mit der Arbeit mit Journalisten nach meinem Olympischen Spiel, immer die gleichen Fragen gestellt. Also das sage ich dann zu 95%. Ich sage immer, das habe ich dir leider nicht angeboten davon. Ja. Es gibt immer ein Freibier für eine Frage, die ich noch nie bekommen habe. Die habe ich noch nie bekommen. Die ist gut.
Schön. Auf das Bier komme ich zurück.
Ja, sehr, sehr gerne. Es ist eine Emotion, ein Gefühl. Mhm. Ein Gefühl ist es. Wenn du am Anfang, das ist eigentlich einfach erklärt, weil jeder von uns trägt tief in sich unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte und Träume. Und wenn man jetzt, ich sag immer, ganz zu Beginn, erst sein, dann werden, stellt euch vor, ihr habt es schon erreicht. Ich bin tausende Male Weltmeister geworden, bevor ich es geworden bin. Tausende Male. Ich habe das ausgemalt, wie es vorbei ist, wie ich den Siegesschrei mache, wie ich danach meine Familie umarme, wie alle vor Glück weinen, wie ich Glückseligkeit so verkörper. Und das sollte jeder mit seinem Traum machen. Sich vorstellen, man ist im Ziel, man hat alles erlebt, man feiert es mit den Menschen, mit sich selbst und mit den Menschen, wo man es wirklich verbindet. Und macht das so detailliert wie nur irgendwie möglich. Träumen ist immer erlaubt. Und wenn man dann eine Gänsehaut bekommt, wenn man ein warmes Gefühl im Bauch, im Herzen bekommt, dann hat man es zum allerersten Mal schon erreicht. Und jedes Ziel erreicht man zweimal im Leben. Zum allerersten Mal musst du es fühlen können. Dann kommt die Realität automatisch danach. Wenn du ein Traum nicht fühlen kannst, und das ist dieses Warum, nachdem du gefragt hast, wenn du es nicht fühlen kannst, dann machst du es meistens für die Außenstehenden, für die Dritten, wie wir vorgesagt haben. Und dann kommt früher oder später dieser Fels in deinen Weg gerollt und dann wirst du aufgeben, weil du keine Kraft und Wege findest, weiterzumachen. Aber wenn du es fühlst und weißt, für was du es tust und bereit bist, auch alles zu geben und notfalls zu scheitern, aber mit einem fetten Lachen tot am Weg anzulegen, dann kannst du nicht scheitern. Und dann habe ich beobachtet in meiner Karriere, passiert so viele verrückte Dinge, was man nicht planen kann. Aber irgendwie ist es dann möglich. Dann kommt das Leben, das Universum, das Schicksal, Gott. Und es ist wie, irgendwas passiert dann immer, wo die Menschen, wo bereit sind, alles zu geben, von Herzen, die erreichen doch auch ihre Ziele oft. Da gibt es so viele Beispiele, egal ob im Sport oder im Business, wo man sagt, hey, der hat ja so ein Glück, der ist schon wieder geschafft und schon wieder. Und was macht der anders?
Ja.
Und das sind die Dinge, wo der anders macht.
Wobei es wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstehe, nicht ausreicht, sich einfach dieses Bild mal vorzustellen und zu überlegen, wie sehe ich da aus, wenn ich da auf dem Treppchen stehe oder so, sondern das mit möglichst vielen Sinnen zu verbinden und zu verknüpfen und da wirklich einzutauchen in diese Emotionen.
100%. Man muss es leben. Und du hast schon angesprochen, auch mit Werten. Die Werte, wo sich mal Gedanken zu machen, was ist denn wirklich für mich, was sind die wichtigsten Werte? Für welche Werte lebe ich? Und das ist bei jedem Menschen anders. Da gibt es schöne Tools, wo man Wertefindung machen kann, ganz einfach und schnell, wo auch Spaß macht, das auszufüllen. Und dann sieht man das relativ schnell, für was stehe ich denn wirklich? Ist für mich interessant, habe ich schon auch lange nicht mehr gemacht, von dem Wertesystem her. Wenn man das mal ausfüllt und für sich sieht, was sind meine wichtigsten 5 Werte zum Beispiel. Und man kommt in eine Phase deines Lebens, wo gerade alles nicht so läuft und ganz bescheiden ist, dann sollte man sich diese Tabelle mal wieder hernehmen und schauen, okay, welche meine 5 Werte sind hier, sind mit 10 Punkten erfüllt, wie sieht's momentan aus? Und dann immer, wenn man in dieser Lebensphase ist, wo man energielos ist, antriebslos ist, keine Power mehr hat, keine Emotions mehr hat, dann ist man nie im Einklang mit seinen Werten. Niemals. Wenn man dann schaut, sagt man, okay, Moment mal, okay, hier ist ganz wichtig für mich, ganz wichtig, die erfülle ich ja gerade alle gar nicht.
Ja.
Und dann wieder Bewusstsein dafür, okay, ich muss wieder mehr nach meinen Werten streben. Dann kommt man automatisch auch wieder in Balance mit seiner Energie. Das ist interessant, aus dem Blickwinkel habe ich auch noch nie betrachtet.
Okay, spannend. Das heißt, das ist das Fundament, die Werte, das Warum, die Frage, warum tue ich das hier eigentlich alles, was ist mein Ziel? Und dann auch, so verstehe ich dich, eine entsprechende Vorbereitung, also schon auch den Blick in die Zukunft, zu überlegen, was könnten da für Stolpersteine kommen? Und auf der anderen Seite aber auch in der positiven Weise, wo will ich hin? Und dann, und das ist ein Begriff, der ist mir in deinem Buch begegnet, den fand ich grandios, vielleicht können wir darüber sprechen, du sprichst von Vollkasko-Charakteren, also Menschen, die sozusagen sich auch immer absichern, die zwar ein Ziel haben und auch diesen Weg gehen möchten, aber immer auch irgendwie einen Plan B haben für den Fall, dass es halt doch etwas dazwischen kommt.
Ja.
Den hattest du nie, den Plan B.
Den hatte ich nie. Und wenn wir jetzt das Wertesystem zum Beispiel annehmen und jemand hat den Wert Sicherheit an höchster Priorität, aber vielleicht ebenfalls an höchster Priorität Abenteuer. Und man will die Welt bereisen und sehen und machen und sich in neue Abenteuer aufgeben und stürzen. Dann hat man schon eine ganz schnelle Schnittstelle. Und weil das reizt sich dann oft. Sagt er, ich will reisen, will Abenteuer, ich will ins kalte Wasser springen. Aber im Moment, mein anderes Ich lässt es so gar nicht zu. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Weil sonst hat man immer eine innerliche Reibung. Ich will ja, aber ich will auch nicht. Und ich will, und ich will nicht. Und das hat auch was mit Bewusstsein zu tun. Sich dann zu überlegen, okay, vielleicht, was will ich mehr? Wenn du wirklich wieder das durchspielst, das Ende siehst, die Bedeutung siehst, okay, es stimmt, wenn ich dieses Abenteuer, diese Gefühle, weil du auslösen, die muss ich erleben. Und mit der Sicherheit geht es nicht. Aber okay, dann setze ich Sicherheit nur auf 8 Punkte anstatt auf 10. Das ist okay für mich. Ich gehe diese Risiken jetzt ganz bewusst ein, weil ich weiß, sonst werde ich das niemals leben können.
Und dann gehst du all in.
Und dann die Attacke. Attacke, feuerfrei.
Alle Ressourcen da rein.
Ja, 100%. So habe ich immer gesagt, was du machst, musst du richtig machen.
Ja.
Ich war nie ein Freund von Halbgas oder diese Absicherung. Ich habe gerade auch ein Extrembeispiel gebracht mit den Werten. Zu 99% sind die Charaktere so, dass in der Theorie wollen sie alle erfolgreich sein, wollen sie alle glücklich sein, wollen sie alle reich sein, wollen sie alle erfolgreich in allen Bereichen sein, aber sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und das ist das Verrückte. Das ist das, was Albert Einstein schon den absoluten Wahnsinn genannt hat. Wahnsinn ist Menschen, die eine Veränderung wollen, aber das Gleiche tun wollen.
Ja.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Also die ihre Herangehensweise gar nicht verändern und trotzdem ein anderes Ergebnis.
Ich bleibe in meiner kleinen, sicheren Welt, ja, kein Risiko, Komfortzone, aber ich hätte gern alle anders. Und da bämpfe ich immer auf Menschen. Ich sage, jeder soll leben, wie er möchte. Mir fällt immer nur oft auf, diese Jammerlappen, die Menschen, die mit Handbremse angezogen durchs Leben fahren, wo nur wollen.
Ja.
Und wenn ich dann sage, okay, alles klar, kannst ja machen. Aber bist du auch bereit, diese Preise zu bezahlen? Und das ist interessant. Oder noch so ein Wertebeispiel. Wichtigster Wert, auch für mich, Familie ist dann Punkt Nummer eins.
Ja.
Aber Business und Geld verdienen, das ist auch für jemanden Punkt Nummer eins. Aber mehr aus gesellschaftlichen Gründen, nicht von innen heraus. Und man ist jetzt, hat einen 16-Stunden-Tag etc., sieht die Kinder aber nur 10 Minuten am Tag. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis du in Disbalance kommst und dann innere Unzufriedenheit hast, antriebslos bist und dann das Geschäft auch wieder nicht läuft. In diesem Teufelskreislauf dann so reinkommst. Deswegen sollte man sich mit dem Warum, dem Antrieb, der Emotion, den Werten immer wieder mal auseinandersetzen, ein Bewusstsein zu schaffen, was ist wirklich und was kommt von innen heraus. Alles ist Emotion.
Ja.
Aber wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, sondern einfach mal nur, wir Menschen sind heutzutage, das stelle ich auch immer wieder fest, viel zu viel kopflastig.
Ja.
Wir leben in einer Zeit, der Informationsüberfluss ist ganz extrem. Wir kriegen ja allein diese kleine Waffe, die wir alle in der Hosentasche drin haben, hat so einen krassen Ablenkungsfaktor und gibt uns einen Überschuss von Informationen. Und wenn man darauf nicht bewusst sieht und diesen Einfluss hat, dann lässt man sich automatisch immer wieder abbringen von seinen Träumen.
Du hast gerade in einem Nebensatz, aber ich fand es total spannend, den Einstein zitiert bezüglich Herangehensweisen an Dinge. Hast du das auf deinem Weg auch immer?
Nee, du fragst mich jetzt nach der Relativitätstheorie.
Nein, da könnte ich nicht mithalten, das wäre ganz schwierig. Aber nach der Herangehensweise frage ich dich, weil das spricht jetzt dafür, wenn du ihn zitierst, dass du immer auch Dinge ausprobiert hast und wenn du gemerkt hast, da komme ich nicht weiter, das führt mich nicht zum Ziel, dann mache ich es anders beim nächsten Mal. Das ist zumindest etwas, was ich jetzt gerade im Bereich Fitnesstraining, Sport bei vielen Menschen beobachte. Die probieren es immer wieder auf die gleiche Art und Weise, scheitern immer wieder und man fragt sich tatsächlich à la Einstein, wieso machst du nicht mal was anders? Das hast du schon ganz bewusst immer auch neu justiert und angepasst dann.
100%. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor. Offen zu sein und probieren zu machen. Ich bin so oft auf die Schnauze gefallen, aber das war es kein, interessiert doch keinen Schwein.
Ja.
Weil das Gold glänzt so stark, dass es keiner sehen will. Aber dieses Ausprobieren, wie viele tausende Techniken habe ich versucht zu ausprobieren, wo nicht funktioniert haben. Okay, hab's versucht, weg. Aber hab keine Angst davor zu scheitern. Die meisten machen das nicht, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Was denken die anderen von mir, wenn das jetzt nicht klappt? Wie stehe ich denn dann da? Ich will ja nicht versagen. Und da muss man eine Mentalität entwickeln. Ich sage ja nicht, ich sage so auf das Wort, aber scheißegal Mentalität. Einfach machen. Einfach nicht denken, sondern mal machen. Wir sind viel zu viel darauf bedacht, was denken die anderen bei uns. Und ich habe gelernt, jeder Mensch ist so viel mit sich selbst befasst, dass es nicht wichtig ist. Die sehen dich gar nicht, wenn du einfach weitermachst. Auf der Bühne ist es auch ganz interessant. Früher dachte ich, oh mein Gott, und wenn ich mich dann verplapper etc. Heute lache ich drüber, mach einfach weiter. Und wenn du danach die Menschen fragst, hey, war das peinlich und so, das weiß keiner. Es weiß keiner mehr.
Ja.
Einfach weitermachen und keine Angst vorm Scheitern haben. Vielleicht auch mit diesem Bild vom Bergsteiger. Wenn du tot am Weg liegst, bist du trotzdem glücklich und du hast nicht verloren. Ich bin nicht gescheitert, weil ich bin den Weg zu meinen Träumen gegangen. Und das braucht so viel Mut und Courage, dort den Weg zu gehen, dass du gar nicht verlieren kannst. Und wenn du das weißt, probier alles aus. Mach was Neues, lern neue Sprache, einen neuen Job, neue Skills. Und nicht gleich aufstecken, sondern erst scheitern. Und wenn du merkst, okay, es macht wirklich gar keinen Sinn, es ist nicht meins.
Ja.
Dann auch die Weisheit zu haben, okay, Kat, dann mache ich es anders. Ich gebe nicht auf, ich suche einen neuen Weg.
Ja.
Das lege ich bei die Seite. Ich bin nicht gescheitert, sondern das hat mich nur weise gemacht für einen neuen Weg. Jetzt weiß ich hier, danke, ich bin dankbar dafür, so funktioniert es nicht. Jetzt mache ich einen neuen Weg. Und deswegen, diese Herangehensweise kann ich nur mal die Menschen bestärken. lebt, macht und tut. Und
ja, und committet euch und formuliert auch dieses Commitment anderen gegenüber. Das beschreibst du in deinem Buch schön, dass das der Grund ist, warum viele Menschen eben sich nicht committen und das auch anderen gar nicht erzählen, vielleicht, dass sie große Ziele haben, dass sie jetzt, das kann ein einfaches Ziel aus dem Alltag sein, weil sie Angst davor haben, dass sie sich dann vielleicht selbst unter Druck setzen oder dass man dann natürlich auch bewertet wird und vielleicht daran gemessen wird. Und wenn man es dann nicht schafft, dann hat man sich quasi selber eine Falle gestellt.
Absolut. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, extrem übergewichtig gewesen und der hat was Cooles gemacht. Der hat seine 2 Jahrzehnte versucht abzunehmen, extreme Jojo-Effektwelle, immer runter, hoch, 2 Jahrzehnte. Und dann hat er was Interessantes gemacht, das fand ich von der mentalen Herangehensweise beeindruckend. Er hat sich sein Traumgewicht auf den Unterarm so fett tätowiert.
Boah.
Und also 150 Kilo und dann stand da 103 oder so, 0,5. Das war so kein Traumzahl.
Ja.
Und ich sage, ey, wieso hast du das gemacht? Das ist richtig mutig, weil das, wenn du es nicht hast, erinnert dich ja auch jeden Tag dran. Und dann hätte ich gesagt, aus den Gründen Commitment. Mhm. Weil mich jeder Mensch, was jeden Tag, was ist das für eine Zahl? Mhm. Was hat das auf sich? Und dann bin ich gezwungen, ihm zu sagen, ja, das ist mein Ziel, mein Traum. Ich bin auf dem Weg. Und alle, boah, das ist aber, und er kriegt immer Zusprung. Das ist aber krass, das ist aber mutig, aber Wahnsinn, wo stehst du denn? Da kann man dir irgendwie helfen oder hast du das und das. Und dann kriegt er automatisch seinen Zuspruch und wird auch immer wieder daran erinnert von den Menschen. Wenn du es im Stillen machst und es mal nicht läuft, dann machst du dich in dein, ziehst dich in dein Nest zurück, keiner kann dir helfen, keiner wird dir helfen und es wird viel schlimmer. Aber so gibt sich Gelegenheiten, weil er offen damit das so kommuniziert hat und hat dann auch alles dafür getan und das ist interessant.
Und wie du es gerade beschreibst, ich glaube, das ist ganz zentral auch für Erfolg. Andere Menschen können dich unterstützen, sie können dir helfen. Hast du das auf deinem Weg auch viel gehabt, diese Hilfe von Umfeld, von Coaches, von...
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil so viele Menschen denken, okay, ich bin in einer Einzelsportart, als Ringer kämpfst du und stehst du alleine im Ring später und dann ist es auch eine One-Man-Show. Das ist wirklich, das habe ich so oft festgestellt, dass die Menschen davon einfach ausgegangen sind. Das ist ja kein Teamsport, du machst dein Ding. Vielleicht noch Management, aber sonst passt es. Das ist so falsch. Ich bin so erfolgreich, weil ich ein ultimatives Team um mich herum aufgebaut habe. Im Endeffekt hatte ich fast 30 Personen, wo jeder seine Aufgabe hatte für mich, für meinen Erfolg, für den Support, wo ich gebraucht habe. In allen Bereichen. Ich habe das perfektioniert, kann man fast sagen. Angefangen von der Familie, von Freunden, die mir gut zugesprochen haben, die gut waren, von Trainingspartnern, von Ärzten, von Physios, von Partnern und Sponsoren, von Arbeitgebern. Teilweise von Mentaltrainern, von Atemtrainern, von jeglichen Bereichen habe ich mir versucht, von den besten Ernährungswissenschaftler und, mir das rauszusuchen, Menschen an meine Seite zu ziehen, die den Traum mittragen, mitfühlen können, die Teil davon sein wollen, mit Herz dabei sind, ganz wichtig, muss ein Herz dabei sein und nicht nur oberflächlich oder Tausch gegen Geld, das war für mich immer ganz wichtig und damit habe ich mir mein grünen Plop, ein Team aufgebaut, eine Mannschaft um mich herum, wo mich immer wieder getragen hat. Und gerade in den Momenten, wo es nicht lief, haben die mich natürlich immer aufgefangen und angetrieben. Und wenn du so eine Ego-Show durchziehst, diese One-Man-Show, kannst du nicht kontinuierlich sein. Und ich bin auch einer, da bin ich auch stolz drauf, der kontinuierlichste Athlet der Welt, wo fast 12 Jahre ununterbrochen in den Top 5 der Welt war. Ja. Jedes verdammte Jahr.
Ja.
Und das weiß keiner, ist auch nicht interessant, aber für mich ist es interessant, weil das ist nur möglich durch mein Umfeld, durch mein Support, durch mein Team, wo wir ganz viele Zahnräder in Perfektion miteinander gegriffen haben. Und das sieht keiner. Das ist das im Hintergrund, was auch viel Arbeit ist.
Ja.
Aber im Endeffekt trägt das die großen Früchte.
Es ist schade, dass dann viele Menschen den Anspruch an sich selbst haben, Dinge alleine schaffen zu müssen, oder?
Ja, ist interessant, man muss gucken, wo das so herkommt. Mhm. Ich glaube, das kommt auch viel aus Gesellschaft, aber auch aus Erziehung so raus. So den Antrieb, so, ja, du bist erst jemand, wenn du es bewiesen hast, ja. Erst musst du jemand werden, dass du jemand sein kannst, aber die Reihenfolge ist anders. Das musst du sein, um zu werden. Oder man sagt auch, den Weg zum Erfolg genießen. So viele Menschen definieren sich, erst wenn ich das habe, wenn ich dann Weltmeister bin, bin ich glücklich. Wenn ich dann den Job habe, bin ich glücklich. Wenn ich Millionär bin, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich. Und diese Wenn-Dann-Philosophie funktioniert nicht.
Spannend. Ja. Lass uns mal noch in deine, so mal in das praktische Training, in die praktischen Wettbewerbe mal reingucken, in die letzten Jahre. Der letzte Wettbewerb oder große Wettbewerb waren die Olympischen Spiele in Tokio. Ich habe gerade, als ich hier reingekommen bin, Ikigai gesehen an der Klingel, also dieses japanische Konzept so der Lebensführung, der Lebenskunst, ja. des Sinngebens spielt für dich, so habe ich dich jetzt kennengelernt, auch eine wichtige Rolle. Bevor wir aufs Sportliche schauen, was hast du da in Tokio, hast du von der Kultur was mitbekommen? Ist das etwas, was dir da begegnet ist, auch so ein bisschen dieses, ja, dieses Sinnsuchende und Purpose-Getriebene?
Habe ich mich extrem drauf gefreut. Ich habe mich in Japan, die Kultur, das Land der Samurai, hat mich schon, das beeindruckt mich, da habe ich viele Schnittstellen dazu. Ich arbeite mit einem guten Freund, wo auch Mentor ist, meinem Sensei Yasin Salwasser, wo ich auch selbst Seminare anbiete mittlerweile, wo wir Geist, Körper und Seele in Einklang bringen, wo ein extremes Wissen natürlich auch hat von den Weisheiten der Samurai, eines friedvollen Kriegers, die Werte eines friedvollen Kriegers zu vermitteln, wie Dan Millman auch schon getan hat, hat mich extrem interessiert und angetrieben. Tokio an sich war natürlich alles andere wie das, weil wir waren die Corona-Spiele. Ja? Ja. Corona war auf dem Siedepunkt und das war das Charakter und das Herz auch von den Olympischen Spielen ist damit verloren gegangen. Weil natürlich alles, und die Japaner sind sehr, sehr akkurat, habe ich gelernt. Ja. Jeder hat seinen Bereich und seine Box und seine Masken und die Tests. Und das war leider dann gar nicht so. Das war wirklich nur, komm, im Wettkampf liefern. Waren 12.000 Zuschauer, das Stadion war ausverkauft, auch von meinen Leuten, Familie, ich hätte fast 100 Leute hätte ich dabei gehabt als Supporter. Dann war ein paar Monate davor gesagt, na, ohne Zuschauer, dann hast du in einem Geisterstadion gekämpft. Boah. Das war auch mental eine brutale Belastung. Wenn du reinkommst und du stehst alleine, 12.000 Plätze sind leer und es ist ruhig, eine ganze Stecknadel fangen. Und es war was, eine ganz, ganz besondere Moment. Es war ein Big Point. Ich habe mir da mal auch gedacht, ich stehe so beim Eingang und denke so, wie geil wäre das jetzt, wenn diese Energie von den Menschen wäre. Ich sage, wenn es läuft, kann es jeder. Aber jetzt in der Ruhe, wenn es gefühlt niemand interessiert, so, dann über dich hinauszuwachsen, das ist ein Big Point. Ich hole mir jetzt noch meinen letzten Big Point, habe ich mir gedacht.
Und die Leidensbereitschaft im Vorfeld zu dem Wettbewerb, die war auch groß, beziehungsweise musstest du da viel investieren. Nimm uns da nochmal mit in diese Zeit. Was war das Leiden? Was waren die Herausforderungen?
Also ich sage immer, der Olympiagott hat es mir nochmal richtig schwer gemacht. Ja. Er hat mir die Frage gestellt, wie sehr willst du es wirklich? Und hat mir sehr viele Steine eingeworfen. Also wirklich gerade das letzte Jahr der Olympischen Spiele angefangen, dass ich nach Streitigkeiten meinen Verein nicht mehr trainieren durfte. Konnte auch in den Hallen der Stadt, musste ich dann raus, hatte keine Trainingsmöglichkeit mehr. Traum wäre eigentlich vorbei gewesen, weil ich hätte wegziehen müssen, um zu trainieren. Aber ich hatte mein ganzes Umfeld, meine Familie hier. Ich bin nur zu Hause leistungsstark gewesen, vor allem in der Corona-Zeit. Und da habe ich gesagt, okay, auch nicht lange rumgejammert, habe mir eine Ringermatte organisiert und habe die in den alten Kuhstall, meine Eltern haben einen Bauernhof, und früher noch im Bauernhof aufgewachsen, habe ich in den alten Kuhstall eine Ringermatte reingelegt und habe die Olympischen Spiele im alten Kuhstall vorbereitet. Kurz danach kam dann die Verlegung, also der Olympischen Spiele. Ich war schon, ich sag, mein Körper kann nicht mehr. Ich war all in. 2020 endet die Karriere. Ein Jahr Verschiebung. Ein Jahr nochmal dadurch weiterzumachen. Und in diesem letzten Jahr ist es dann passiert, wo ich schon eigentlich nicht mehr konnte. Dann kam ein halbes Jahr davor, bin ich auf die Schulter gefallen, hatte eine Schulter-Eckgelenksprengung, habe mir alle drei Bänder der Schulter abgerissen. Boah. Und mein Coach hat so schön gesagt, das ist wieder ein guter Moment, um zu lernen, mit Schmerzen umzugehen. Ein halbes Jahr ist auch körperlich wirklich bei jeder Einheit jeden Tag große Schmerzen gehabt. Operation notwendig, aber hätte nicht mehr gereicht zeitlich. Dann ist es okay, entweder aufgeben oder weitermachen. Dann kam der Mega-Hammer, dass der Weltverband hat über Nacht meine Gewichtsklasse gestrichen. Ich stehe morgens auf, habe tausende Nachrichten, was ist denn jetzt, was geht jetzt ab? Hast du schon mitbekommen, der Traum ist vorbei, deine Gewichtsklasse wurde gestrichen. Die Frauen haben zwei Gewichtsklassen mehr bekommen, dass es ausgeglichen ist und bei den Männern muss dann gestrichen werden. Und das war so ein Zufallsprinzip. Und meine Gewichtsklasse, wo ich amtierender Weltmeister und Europameister bin, einfach gestrichen worden.
Was ist das für eine Klasse?
Das war die 72 Kilogramm Gewichtsklasse, wo ich perfekt von meinem Körpergewicht reingepasst habe. Die nächst höhere, unmöglich. Die nächst tiefere, auch unmöglich. Der Traum war schon wieder vorbei. Ja. Ich denke, nee, ich muss es versuchen. Hoch war noch 1% unwahrscheinlicher für mich wie runter, deswegen habe ich den Weg noch einmal nach unten gewählt und ich musste 9 Kilo abnehmen. Bei einem Körperfettanteil von unter 8%. Ich war schon extrem austrainiert. habe dann so lange gesucht, bis ich Wissenschaftler und Ärzte gefunden habe, die genauso verrückt waren, zu sagen, okay, ich gehe den Weg mit. Die Regel wurde dann auch angepasst. Früher war immer ein Tag vor dem Wettkampf Waage und am nächsten Tag haben die Kämpfe erst begonnen. Also man konnte die Energieressourcen über Nacht wieder auffüllen. Ja. Das haben sie auch noch angepasst. Also 9 Kilo abnehmen und dann war Waage und eine Stunde später haben die Kämpfe begonnen. 5 Kämpfe in einem Tag. Eigentlich nicht möglich, aber ich habe gedacht, ich muss es versuchen. Und was war da noch? Dann bin ich noch an der Corona erkrankt. Ein paar Monate vor den Olympischen hatte Long Covid und hatte über 20% Leistungseinbruch. War null mehr belastbar, konnte mich nicht mehr belasten, war eine Vollkatastrophe. Hätte ich auch wieder aufgeben können müssen. Mhm. Kein Olympiaarzt konnte mir helfen, weil es keiner kannte. Es war neu.
Ja.
Es hieß, ich bin plötzlich Asthmatiker, starker Asthmatiker und kann nur noch mit extremen Medikamenten, wo man eine Sonderregelung schaffen kann, dass es kein Doping ist, nehmen. Aber das wollte ich nicht. Ich sage, was bringt mir jetzt, wenn ich mich vollstoff mit den Medikamenten und dann die olympische Medaille gewinne? Mhm. Dann habe ich es nicht von innen raus geschafft, sondern nur wegen den Medikamenten. Das war für mich, hat sich falsch angefühlt.
Ja.
Habe dann wieder nicht aufgegeben, sondern habe Lösungen gesucht und bin dann auf den lieben Yasin Seiwasser gekommen, weil ich wusste, der hat auch was von Atemtraining erzählt. Und habe mich mit dem Thema Atmung auseinandergesetzt und habe gelernt, wieder richtig zu atmen und habe dadurch diese unsichtbare Kraft entfesselt und habe aus einem Rückschlag einen Vorteil generiert. Und nach 2,5 Monaten kam ich zurück und hatte Werte, wo kein Wissenschaftler geglaubt hat. Und das nur durch Atemtraining. 3-4 Stunden am Tag Atemtraining gemacht. Hab nicht mehr ringen trainiert, wo alle gesagt haben, jetzt dreht er komplett durch, sondern habe auf dem Sofa Atemtraining gemacht. Und wo ich zurückkam, haben dann Wissenschaftler, haben es auch alles begleitet, die Werte recht gegeben. Aber man musste mutig sein. Ich musste was Neues lernen am Endspurt meiner Karriere. Als dreifacher Weltmeister wieder was Neues anfangen, von neuem anfangen. Und da habe ich es getan. Und ich habe das Gewicht gebracht und habe weitergemacht und die Schmerzen ausgehalten. Und im Endeffekt konnte ich dann wirklich meinen olympischen Traum erfüllen, im letzten Kampf meines Lebens die olympische Medaille gewinnen. Das hat mich dann wirklich vollendet und einfach glückselig gemacht, weil der Preis war, ich war bereit, alles zu opfern für den Traum, alles zu geben. Das sage ich auch immer, du musst bereit sein, Leidensbereitschaft. Ich war bereit, diesen Preis zu bezahlen.
Ja.
Und viele, auch meine Familie und meine Freunde, fragen mich jetzt aber völlig, auch in diesem Jahr, warum tust du dir das an? Du kannst nur verlieren. Mach es nicht. Alle haben mir abgeraten. Alle. Weil es gab fast keine Ausnahme. Mein Coach hat als einzigster nicht, weil er auch daran geglaubt hat. Aber alle anderen, und es war auch verständlich, es war objektiv gesehen, war das der komplette Wahnsinn. Ich halte schon den Weltrekord mit den 3 Weltmeisterschaftstiteln. Jetzt, dieser letzte Weg bedeutet, dieses Riesenfragezeichen, hält's der Körper überhaupt durch? Bringe ich das Gewicht überhaupt? Mhm. Bin ich dann nur annähernd leistungsfähig oder scheide ich im ersten Kampf dann aus? Du gehst als Verlierer. Du wirst dein Denkmal kaputt machen, haben viele gesagt. Du hast dein Denkmal aufgebaut, du bist Legende der Sportart. Wenn du jetzt kämpfst und am Schluss noch verlierst, dann machst du es kaputt und gehst als Verlierer. Willst du das wirklich? Und lauter solche Punkte.
Ja.
Und ich habe es durchgehalten, weil ich mir bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, da bin ich auch schwer verletzt, angetreten mit einem Syndesmosebandriss, bin nur 7. geworden und damals komplett zusammengebrochen, dann danach in den Katakomben. Und ich habe mir ein Versprechen gegeben. Ich habe mir geschworen, mir selbst am Spiegel, eines Tages, koste es mich, was es wolle, werde ich diese olympische Medaille in der Hand halten. Und dieses Versprechen zu sich selbst, ich sage den Menschen auch immer, gebt euch selbst das Versprechen. Ihr müsst jeden Morgen in den Spiegel schauen. Mhm. Macht es von innen heraus, nicht von außen. Und das hat mich damals am Leben gehalten. Da sage ich, nein, ich habe mir ein Versprechen gegeben. Und wenn ich scheitere, dann mit einem Lachen. Aber ich werde es nicht aufgeben, obwohl es wäre so schön gewesen. Wie gesagt, ich hätte auch da als Champion gehen können. Da sage ich, alles gut, ey. Ich wollte ja, aber hey, ihr seht ja, sollte nicht sein. Wenn alle gesagt, ja, blöd, aber trotzdem Legend. Und das genau kann ich da ableiten, den Menschen mitzugeben, was es wirklich bedeutet, für seine Träume einzustellen.
Boah, ist das beeindruckend. Ich habe da noch so viele Fragen im Grunde dazu, gerade zu diesem Weg, wie man dann abnimmt, wie man das alles schafft. Mir ist jetzt aber mehr dran gelegen, noch mal ein bisschen zusammenzufassen, weil jetzt in dieser Geschichte mit Tokio ja auch noch mal das zuvor Besprochene, finde ich, schön zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite die Leidensbereitschaft und zu sagen, ich bin bereit, einen Preis zu bezahlen für ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, mit einem entsprechenden Warum.
Ja.
Und auf der anderen Seite von der Herangehensweise aber auch immer geerdet zu sein, in den Werten. Du hast gerade beschrieben, ich hätte eigentlich woanders hin müssen, aber ich wollte bei der Familie sein, ich wollte die Heimat nicht verlassen. Also schon auch immer zu wissen, für was trete ich an und warum trete ich an. Und dann, das ist jetzt mit dem Thema Atem gerade nochmal für mich auch nochmal klar geworden, neue Wege einzuschlagen, Hilfe anzunehmen von Menschen, wo man vielleicht nicht im ersten Moment weiß, funktioniert das, geht das, ist halt noch gar nichts bewiesen, ist halt vielleicht auch ein neues Feld.
Also und das in den extremsten Bereichen.
Ja.
Weil wenn du schon eingespielt bist und ein Team hast und schon Champion bist, dann auf neue zu setzen, hat extrem Mut gekostet. Ja. Mein Coach hat auch gesagt, das ist das, was mich unterschieden hat. Vielleicht auch ein Talent von Offenheit, von Vertrauen zu geben in Menschen, wo noch gar nicht im Team drin sind. Aber ich habe es halt gespürt, er kann mir jetzt mehr helfen wie meine eingesetzten Ärzte, wo ich schon habe. Ja, wo ich sage, aber man kann es versuchen, aber schwierig. Ich habe jemanden dann gesucht und das ist schwierig, wenn es alles auch hier zählt ist. Wie die Big Points, wenn alles läuft und alles gut ist, dann ist es immer einfacher. Dann lässt du dich natürlich gerne auf was Neues ein. Probier schon mal aus, wenn es nicht läuft, dann ist es halt so. Aber es zu machen, wenn es schwierig ist, wenn du ganz viele Fragezeichen hast, trotzdem dem Leben zu vertrauen. Vielleicht ist noch am Ende. Alles, was passiert, passiert für mich. Ein Mantra für mich. Und das gibt mir Vertrauen, aber auch mich neu einzulassen. Und ja, das hast du schon zusammengefasst.
Ja, und das hat dir ja auch nachhaltig geholfen, das Thema Atmung. Ne? Das war ja nicht nur in dem Moment für dich hilfreich, sondern das begleitet, wenn ich das richtig gelesen habe, dich bis heute.
Absolut. Auch interessant, was daraus gewachsen ist, weil natürlich habe ich dann Corona besiegt. Ich habe es dann wissenschaftlich begleiten lassen. Alles war unmöglich. Ein paar Monate später mache ich den Olympischen Traum. Von null belastbar bis Olympischen Traum, kürzeste Zeit mit Atmungstraining und diese unsichtbare Energie zu entdecken. Und dann haben wir tausende Nachfragen natürlich bekommen in Corona-Zeit. Alle hatten diese Probleme, auch heute noch, haben viele Auswirkungen davon und Ängste.
Ja.
Und deswegen biete ich mit dem Jasmin zusammen diese Seminare an. Und wo wir schon noch 5 große Seminare hatten, sehr, sehr viele Teilnehmer und versuchen den Menschen das auch zu lehren, weiterzugeben, wo extrem gut ankommt, nachgefragt wird und auch in der Zukunft weitergemacht wird. Und das wird jetzt im März hat man das nächste große Seminar. Im Sommer kommt das Sommercamp dann und voll toll. Deswegen jeder, der da Probleme hat, darf gerne mal auf die Homepage schauen.
Ach schön, prima. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss, das finde ich spannend. Du wurdest ja viel gecoacht in deiner Zeit jetzt als Profisportler. Jetzt bist du derjenige, der andere coacht. Was hast du von deinen Trainern und Coaches gelernt im Sinne von ich will mal sagen, nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Begleitung, also wie die dich gecoacht haben, wo du gesagt hast, Mensch, wenn ich mal Menschen begleite, wenn ich mal was weitergebe, dann ist diese Qualität, diese Fähigkeit als Coach, das möchte ich auch machen, das hat dir geholfen.
Ach, schon wieder eine gute Frage, Hanna. Ich würde das auch hier wieder runterbrechen auf Energie, auf Emotionen, auf was dein Herz dir sagt, zu hören. Mit vielen Coaches gearbeitet und ich glaube, wir Menschen, wir haben zwar viel verlernt, auf ihre Intuition zu hören, das vielleicht an der Stelle wieder sich zu lernen, selbst zu vertrauen, auf das Bauchgefühl zu hören. Ich sage immer, ein Tropfen Intuition ist mehr wert als ein ganzer Eimer voller Wissen.
Ja.
Wenn du lernst, das fühlt sich gut an und dieser Mensch, dieser Coach, der gibt mir ein gutes Gefühl. Natürlich muss er noch starke Inhalte vermitteln. Aber mein größtes Learning war, gerade auch bei meinem Coach im Ringen, der konnte mir später, weil ich mich ja extrem als dreifacher Weltmeister, ich habe mich selbst nur noch weiterentwickelt auf der Matte. Also er konnte mir nichts mehr beibringen, viele Jahre, was das Ringertechnische belangt. Das klingt jetzt hart, aber es ist einfach so, und das weiß er auch. Aber er konnte mir so viel geben, nur weil er da war. Er musste nur da sein. Mit einer Präsenz, wenn er neben mir stand, seine Hand auf meine Schultern hatte, wusste ich, ich bin hier nicht alleine. Er steht da, er ist immer für mich da, etc. Und wenn ich ihn brauche, muss ich ihn nur angucken. Es war ein Blick, es war okay, Junge, alles gut, bleib ruhig, es wird werden. Hat es mir schon gereicht, wir mussten nicht mehr mal reden am Endeffekt.
Ja.
Und das, vielleicht beantwortet deine Frage, wenn sich jemand, also war die Frage richtig verstanden, wenn sich jemand einen Coach sucht, auf was zu achten ist,
oder auf was du, des Coaches. Was du jetzt weitergeben möchtest, wo du sagst, das macht mich vielleicht dann auch als Coach aus.
Aber auch das ist eine Sache. Vertrauen zu geben, den Menschen zu sehen, mit den Menschen, wo ich arbeite, dann gebe ich auch meine Zeit mit meinem Herz, wo ich sage, hier wird nichts oberflächlich gemacht, sondern wenn man es macht, dann macht man auch das richtig. Und dann vielleicht auch ganz oft wieder nur das habe ich schon jetzt schon festgestellt. Wir Menschen tragen so viel in uns. Ich gebe ganz oft keine neuen Impulse. Es wird dir ähnlich gehen, dass du, wir erzählen zwar viel und geben ganz viel Wissen, aber das tragen wir alle schon in uns. Mhm. Wir machen es nur vielleicht einen Schlüssel für eine Tür zum Öffnen und das freizulassen. Wir Menschen, sie tragen immer so viel Potenzial, sage ich immer. Jeder trägt so viel Potenzial.
Ja.
Und ich mache im Coaching immer nur, ich zeige, wie man das Potenzial frei lässt. Wie man den Mut hat, gewisse Türen zu öffnen, um selbst schnell zu wachsen. Und das ist ganz, ganz wichtig, jemanden zu ermächtigen, er selbst zu sein. Nicht für jemand anderes das zu tun oder jemand anderes zu kopieren oder jemand anderes sein zu wollen.
Ja.
Ich komme auch oft damit, dass ich sage, boah, ich möchte auch sein wie der. Der ist, guck mal, ist so geil. Sag, ja, das ist erst dein erster Fehler.
Ja.
Sag, du bist selbst großartig.
Ja.
Und du musst dich nicht fragen, so, wie geil muss ich es jetzt anfühlen, was er jetzt hat.
Mhm.
Sondern wer muss ich werden, um in diese Position zu kommen?
Mhm.
Das ist so Grundfrage so vom Coach, ja.
Ja, das ist auch eine Dimension, zumindest war das meine Interpretation von dem, wie du Andi beschrieben hast, damals dein Coach, der dir nie etwas befohlen hat sozusagen, also der nie gesagt hat, diesen Weg musst du gehen, sondern dich immer hingewiesen hat, vielleicht auch auf Gefahren hingewiesen und dir Empfehlungen ausgesprochen hat, der aber immer auch versucht hat, dein Urteilsvermögen zu fördern, dass du selbst urteilsfähig wirst, dass du selbst gute Entscheidungen treffen kannst und hat dir dann auch das Vertrauen entgegengebracht, dass du dich da ausprobieren darfst mit allen Konsequenzen, die es dann hat.
100%. Das trifft es genau als und für mich ist es einer der besten Coaches der Welt, weil durch dieses Wissen, es gibt so viele, die sagen, du machst das jetzt und du machst das jetzt nochmal. Du machst jetzt nochmal 100 Liegestütze und nochmal dich trafen und etc. Und mein Coach nie. Hat immer gesagt, und, denkst du, es reicht? Du bist so, ich gucke, ja, ich denke schon, oder? Sag, wenn du denkst, dass es reicht, dass du Weltmeister wirst, gut, geh mal duschen. Verdammt, du sag, ich mache noch eine Runde. Aber das kam dann von mir raus.
Spannend.
Das war von mir. Nicht, und weil der Coach mir jetzt mit Peitsche gesagt hat, du machst es jetzt. Das ist immer, stimmt schon, jetzt will ich so rückblicken, das analysiere, mir immer gegeben. Und das ist, glaube ich, einen guten Coach aus. Weil so konnte ich persönlich in der Persönlichkeit wachsen.
Ja.
Ich wusste, es kommt von mir, mich zwingt keiner. Das hat mir auch das Vertrauen, wir hatten so alle sagen, eine einzigartige Beziehung. Mhm. Und es lag genau daran, er hat mir nichts befohlen. Er hat gesagt, du musst gar nichts machen. Wenn du keinen Bock hast, geh nach Hause.
Ja.
Ist okay, geh nach Hause. Ich zwing dich zu gar nichts. Und damit macht es auch richtig Spaß, als Coach zu arbeiten.
Mhm.
Weil dann hast du genau die Leute, die wirklich wollen.
Ja.
Habe ich auch am Anfang festgestellt, gerade im Sport, ich begleite viele Nationalmannschaften und auch Olympiasportler als Mentalcoach. Mhm. Und am Anfang habe ich diesen Fehler gemacht und gegeben. Ich sage, ja, das machst du, probier das und du musst noch das machen und das machen und das machen. Weil ich so gemacht habe, ich dann schnell festgestellt habe, okay, das ist nicht, das kommt von mir. Ja, ich ein Befehl.
Mhm.
Und es kommt nicht von ihnen heraus. Und dann habe ich ja gemerkt, hat es auch oft nicht geklappt, wo ich mich dann gefragt habe, hey, wieso klappt das nicht?
Mhm.
Und das liegt genau daran, sondern jemanden eher zu seinen eigenen Stärken zu ermächtigen und es muss von ihm selbst kommen.
Mhm.
Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wo ich Leute sage, oh, der braucht einen Coach, den könnte ich so schnell pushen, weil er keinen Bock hat. Und habe ihn dann ungefragt gecoacht, Wissen vermittelt. Sag, hey, hör mal zu, ich habe gesehen, es klappt, machen wir das und das. Hat immer noch nicht funktioniert.
Mhm.
Und dann gab es die Menschen, die zu mir kamen. Ich weiß nicht mehr weiter, kannst du mir helfen bitte?
Mhm.
Kannst du mir helfen? Viele auch, ich bin bereit, einen Preis zu bezahlen. Ich bin bereit zu bezahlen, ich will besser werden.
Mhm.
Kannst du mir helfen? Und ich arbeite nur noch mit den Menschen. Nur noch ausschließlich. Mit Menschen, die nicht mehr arbeiten wollen, die auch im Coach so drin sind, ja, jetzt überzeug mich mal. Mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. Auf die verschwende ich gar keine Energie mehr. Weil die wollen von dir überzeugt werden, aber es muss von ihnen kommen. Und die, wo wirklich wollen, die sind fast Alleinläufer. Die musst du nur gut führen können dann als Coach, um ihre Potenzial schnell zu entfachen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen im Coaching-Bereich
sind. Ja, weil die ja dann auch angebunden sind an dieses Warum wiederum. Ne?
Genau.
Also die sind ja dann eben nicht von außen gesteuert, dass die immer sozusagen warten auf den nächsten Impuls und warten auf das nächste Programm, obwohl natürlich viel vorgegeben wird, glaube ich, auch von einem Coach im Rahmen des Sports. Und gleichzeitig ist aber der Antrieb, und ich glaube, um den geht's ja, um die Frage, was ist mein Motiv und was motiviert mich im Alltag? Das kommt halt von innen und das ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise. Und das schließt ja dann nicht aus, dass ich von außen Hilfe bekomme. Das kann ja dann gut zusammenpassen, aber in den Momenten, in denen es halt drauf ankommt, kommt, wenn du halt morgens dir die Frage stellst, gehe ich jetzt bei dem Scheißwetter raus und gehe eine Runde laufen, da bist du halt auf dich alleine gestellt und zurückgeworfen.
Ja,
und in den intrinsische
Momenten, Motivation.
Ja.
Elementar wichtig. Ja.
Ha, Frankie, ach, wir könnten noch lange weitersprechen.
Ich glaube auch.
Wir machen das im Privaten sicherlich noch.
Ich habe schon gedacht, ob's zweite Freibier noch kommt.
Jetzt ist es zu früh, um Bier zu trinken. Absolut. Wir trinken einfach einen Kaffee, oder?
Absolut.
So machen.
Die Zuhörer wissen ja gar nicht, wie Uhr ist. Stimmt. Sonne geht bei uns.
Irgendwo anders ist es doch jetzt Abend.
Genau. Wie sagt man so schön? Irgendwo auf der Welt wird es schon Abend ja. sein.
Vielen Dank, Frank. Das war ein tolles gerne. Gespräch. Danke dir.
Ebenfalls. Schöne Fragen.
Danke.
Kompliment.